So, ich möchte jetzt die Kinder nach vorne einladen, denn für Kinder gibt es eine Kindergeschichte. Okay. Ich möchte auch heute eine Geschichte erzählen aus meinem Leben, als ich klein war. Ich war so etwa klein wie Ozan, Mario und Ozan, genau. Ich war vielleicht so 10 Jahre alt, vielleicht 11, weiß ich nicht genau. Aber meine Großeltern lebten in einem Dorf. Wer von euch lebt in einem Dorf? Wer von euch lebt in einem Dorf? Ja, also ich, schon einige von euch, ja. Der Lukas und die Evelyn, Selina und die Laura. Und meine Großeltern hatten einen Hühnerstall. Wer hat von euch schon einen Hühnerstall gesehen? Habt ihr gesehen, ja? Wer wohnt im Hühnerstall? Ja. Ganz genau, die Hühner wohnen, leben dort. Und meine Großeltern, hat deine Oma das? Aha, dann kennst du das. Und meine Großeltern hatten auch eigene Hühner. Und ich durfte sogar manchmal diese Hühner füttern. Ja? Und ich habe ihnen Körner gebracht in das Hühnerstall. Und wisst ihr, da gab es noch Vögel, da gab es noch Spatzen, die auch diese Körner gemocht haben. Und die haben immer in den Hühnerstall geflogen und sich auf den Boden gesetzt und diese Körner gegessen. Ja? Und ich war so neugierig und ich dachte, was ist, wenn ich mal so einen Vogel, so einen Spatz in diesem Hühnerstall einschließe und den fangen kann? Ist doch spannend, oder? Würdest du auch machen, Mario? Ja. Nein, nein. Okay, du, Ben. Genau, und das habe ich auch gemacht. Ich habe dann gesehen, als dort Vögel waren, dann habe ich ganz schnell die Tür zugemacht. Die Hühner waren zum Glück nicht drin. Und ich habe mich auch reingeschlichen und dann habe ich so lange gewartet, bis der arme Vogel da flog und müde war und habe ich nach ihm geschnappt. Und ich war so glücklich, einen Vogel zum ersten Mal in meinem Leben, einen echten Vogel in meinen Händen zu halten. Und da bin ich zu meinem Opa gelaufen. Mein Opa hat gerade im Garten gearbeitet und ich habe dann zu ihm gekommen von hinten und habe so den Vogel in den Arm gesehen und sagte, Opa, schau mal, was ich da habe. Und dann drehte sich der Opa und ich war sehr vorsichtig. Ja? Ich wollte, dass ich den nicht zerdrücke, dann sind sie so zahm. Und dann dreht sich mein Opa um, will hinschauen und in dem Moment fliegt der Vogel. Ja, ich habe hier so einen Vogel und der Vogel ist gleich weggeflogen. Da war ich traurig. Mein Opa hat zum Glück noch gesehen, dass es aus meinem Arm geflogen ist. Und das war ein schönes Erlebnis für mich. Und ich habe noch eine Geschichte gesehen, die sehr ähnlich ist. Die sehr ähnlich ist. Ein Junge, der war auch so alt wie ich, er hatte auch einen Vogel gefangen und er wusste, dass auf einem Berg ein Lehrer wohnt, ein sehr weiser Lehrer. Und er wusste, dass dieser Lehrer alle Fragen beantworten kann und immer richtig. Und er dachte, das kann doch nicht sein, dass dieser Lehrer auf alle Fragen Antwort hat. Was hast du? Ja, schön. Und der Junge hat auch einen Vogel gefangen, so wie ich. Und er hat diesen Vogel so in seinen Fäustchen gehalten und ist zu diesem Lehrer auf den Berg gelaufen. Und er dachte, jetzt werde ich ihm eine Frage stellen und ich bin mir ganz sicher, dass er auf diese Frage keine Antwort weiß. Und er ist zu ihm gekommen und wisst ihr, was er ihn gefragt hat? Er sagte, Herr Lehrer, ich habe hier in meiner Hand einen Vogel. Aber sagen Sie mir bitte, ob der Vogel lebt oder tot ist. Was denkt ihr, konnte der Lehrer das wissen? Er konnte es nicht wissen, ja? Und der Junge war sehr raffiniert, er hat eine Frage gestellt. Und der Lehrer dachte, wenn ich ihm jetzt sage, dass der Vogel lebt, dann wird er nur ein bisschen zusammendrücken und der Vogel wird sterben. Wenn ich jetzt aber sage, der Vogel ist tot, dann wird der Junge die Hand aufmachen und der Vogel wird wegfliegen. Und wisst ihr, was der Lehrer gemacht hat, gesagt hat? Er hat gesagt, das liegt in deiner Hand, ob der Vogel lebt oder ob er tot ist. Wisst ihr, was er damit gemeint hat? Er meinte, es ist in deiner Verantwortung. Das hängt von dir ab, ob dieser Vogel lebt oder tot ist. Der Lehrer war sehr weise, genauso weise wie Jesus und Jesus natürlich noch weiser, aber der Lehrer war sehr weise. Und der Junge hat wirklich gelernt, dass es in meiner Hand ist, ob der Vogel lebt, ob es ihm gut geht oder ob er sterben wird. Und wisst ihr, was uns diese Geschichte sagen möchte? Es ist auch in eurer Hand, es ist in eurer Macht, Sachen zu tun, die anderen glücklich machen oder unglücklich machen. Und das ist, Laura, in deiner Hand auch zum Teil, ob der Lukas glücklich ist und zufrieden ist oder nicht zufrieden ist. Und das ist, Mario, in deiner Hand, ob der Ozan und Leon glücklich sind oder nicht glücklich sind. Also du kannst es entscheiden und du kannst Sachen tun, die das befürworten oder nein. Und das ist wirklich in eurer Hand, ob die Menschen, die mit denen ihr zusammen etwas macht, eure Freunde oder eure Geschwister, glücklich sind oder nicht glücklich sind. Und ich denke, dass ihr alle so weise und kluge Kinder seid, dass ihr Entscheidungen und Sachen tun könnt, die die anderen Menschen glücklich machen. Das ist eine Dose, das hast du richtig gesehen. Okay, möchte jemand von euch beten? Hier zusammen, möchtest du?
Mario?
Mario, möchtest du beten? Willst du?
Okay,
danke schön. Dann schließen wir unsere Augen und Mario betet mit uns. Amen. Schön, dass ihr da wart, hier vorne. Ihr könnt jetzt auf eure Plätze gehen. Ihr Lieben, ich weiß, dass es heute eine riesen Herausforderung bei der Hitze hier zu sitzen. Und es ist sehr unfair, dass ich hier diesen Ventilator habe. Aber ich nutze das einfach. Aber ich möchte euch wirklich ermutigen, wenn ihr Durst habt oder einfach mal raus wollt, macht das. Es ist lieber, wenn ihr rausgeht und was trinkt, bevor hier jemand umkippt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ab Januar eine Themenreihe angefangen über 28 Glaubenspunkte. Wir haben das ab und zu in Ausnahmefällen ausfallen lassen, aber heute ist wieder ein Glaubenspunkt dran, und zwar Wiederkunft Jesu. Das ist der Glaubenspunkt heute oder das Thema für heute. Und wir haben heute gleichzeitig auch Abendmahl. Und ich finde, dass diese zwei Themen wunderbar zusammenpassen. Deswegen werde ich heute über Wiederkunft Jesu sprechen, aber auch über Abendmahl. Ihr werdet gleich sehen. Und ich möchte euch am Anfang eine Frage stellen. Was machst du, wenn du weißt, dass dir ein Abschied von einem Menschen bevorsteht, ein langer Abschied von einem Menschen bevorsteht, den du vom ganzen Herzen liebst? Es kann deine Tochter sein, dein Sohn, es kann dein Enkelkind sein, dein Ehepartner, es kann dein Bruder, Schwester sein, ein Freund. Und du weißt, du wirst diese Person lange Zeit nicht sehen und du hast auch keine Möglichkeit, per Skype oder so zu telefonieren. Du wirst weinen. Aber was wirst du machen, bevor die Person noch da ist? Solange die Person noch da ist. Abschiedsessen zum Beispiel, ja, sehr gut, genau. Wir werden versuchen, noch Meinung? Ganz genau, da ist jede Sekunde, jeder Moment einfach kostbar. Man möchte mit der Person einfach Zeit verbringen. Ich denke, das würde automatisch jeder von uns machen. Und ich weiß, wenn ich für lange Zeit zum Beispiel wegreise, dann geht es auch mir und Elena so. Wir versuchen jeden Moment einfach auszunutzen, um gemeinsam zusammen zu sein, um einander noch unsere Zuneigung, unsere Liebe, unsere Gefühle zu zeigen. Und wisst ihr, als Jesus auf dieser Erde war und er wusste, dass er bald weggehen wird von seinen Jüngern, es ging ihm ähnlich. Und es ist so schön im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, beschrieben, wie Jesus sich Zeit nahm, um mit seinen Jüngern zu sein. Und ich mag gerade die Abendmahlsgeschichte beim Lukas-Evangelium, denn Lukas betont einige Sachen, die anderen Evangelisten nicht betonen. Und das finde ich besonders interessant. Und ich möchte im 22. Kapitel ab dem Vers 14 lesen. Und da heißt es, und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die 12 Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat mit Sehnsucht verlangt, die Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Und es gibt nicht viele Stellen, wo es so klar ausgedrückt wird, dass Jesus so gefühlsbetont ist und er sagt, mich verlangt, nicht nur verlangt, ich habe Wunsch, mit euch die Zeit zu verbringen, sondern mich verlangt mit einer Sehnsucht. Und Sehnsucht, das ist etwas ganz, ganz Tiefes aus dem Herzen, aus dem Tiefen des Herzens heraus. Er sagt, bevor ich gehe, bevor wir uns lange Zeit nicht sehen, möchte ich nochmal die Zeit mit euch verbringen. Und Jesus nimmt sich diese Zeit und möchte diese Zeit mit seinen Jüngern verbringen. Und dann lesen wir weiter. Denn ich sage euch, dass ich nicht mehr davon essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und Es ist ganz gleich hier ausgedrückt, dass Jesus dieses Verlangen, diese Sehnsucht hatte, aber ich frage mich, ob die Jünger dieses Verlangen hatten. Und ich denke, es war ihnen noch nicht so bewusst, dass sie Jesus lange Zeit nicht mehr sehen werden. Ja? Aber als sie verstanden haben, was es wirklich bedeutet, als Jesus das ihnen erklärt hatte, denke ich, dass sie auch diese Sehnsucht bekommen hatten. Und ich denke, das war auch Jesus' Absicht, diese Sehnsucht bei seinen Jüngern zu wecken, dass wenn er weg ist, dass sie sich an ihn erinnern und dass sie diese Zeit, wenn er wiederkommt, mit Sehnsucht erwarten. Und Jesus hat es geschafft, so in diesem Abendmahl oder bei dem letzten Abendmahl mit seinen Jüngern zusammen, ihnen seine Zuneigung, seine Gefühle, seine Liebe zu offenbaren, aber auch in ihnen diese Sehnsucht zu wecken, nach dem Moment, wenn sie sich wiedersehen, wenn Jesus wiederkommt. Und so sagt Jesus, oder so heißt es weiter in diesen Versen, und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmet ihn und teilet ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht trinken vom Gewächs des Weinstockes, bis das Reich Gottes kommt. Also nochmal ein Gedanke, bis das Reich Gottes kommt, werden wir nicht mehr miteinander essen. Und weiter heißt es, und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus tut etwas und er versucht alles zu tun, dass die Jünger nach seiner Abwesenheit an diese Situation erinnern und mit Sehnsucht danach warten, bis Jesus wiederkommt. Und so sind wir bei dem Thema Wiederkunft Jesu. Und Jesus hat es geschafft, bei dem Abendmahl die Vergangenheit oder die Erinnerungen an das, was er getan hat für seine Jünger und für uns alle und seine Zeit, wenn er wiederkommt, in einem Moment zu verbinden. Und jedes Mal, wenn wir diesen Abendmahl feiern, möchte Jesus, dass wir uns daran erinnern, was er für die Menschen getan hat und dass in uns eine Sehnsucht erweckt wird nach ihm, nach der Zeit, wenn wir ihn wiedersehen. Und Paulus sagt nichts anderes, wir werden das bevor wir die Symbole zu uns nehmen, nochmal diese Worte lesen, wo Paulus sagt, denn ich habe von dem Herrn empfangen. Ja, und dann sagt er, dass wir das tun in seinem Gedächtnis, bis er wiederkommt. Und in diesem Moment, das ist ein besonderer, ein heiliger Moment, wo sich die Vergangenheit und die Zukunft in der Gegenwart verbinden. Und wir sind Teil dieses Momentes, wir können daran teilnehmen, uns an die Vergangenheit erinnern und an die Zukunft zu denken, wenn Jesus wiederkommt. Ich weiß nicht, ob ihr Brücken gesehen habt, die sehr lange sind. Die längste Brücke in Europa, wenn ich mich nicht irre, ist in Lissabon, 17 Kilometer, 16 Kilometer lang. Ich habe diese Brücke gesehen, die ist wirklich sehr lang. Also man sieht schon das andere Ende, aber das ist eine extrem lange Brücke. Und um so eine Brücke aufgebaut werden kann, was braucht man da? Fläche, ja, also die Brücke, wo die Autos fahren, vielleicht auch Leute laufen, aber man braucht auch Säulen, ja, oder Stützen für diese Brücken. Und Abendmahl oder jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, das sind Momente, damit diese Brücke überhaupt möglich ist, zwischen der Vergangenheit, als Jesus hier auf der Erde war, und diesem anderen Ufer, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir ihn treffen werden, sind diese Säulen ganz notwendig. Und wir, indem wir Abendmahl feiern, feiern wir diese Säulen, wir bauen diese Säulen, damit wir am anderen Ende ankommen können, damit wir uns überhaupt auf das andere Ende freuen, wenn Jesus wiederkommt. Es gibt eine Geschichte von blinden Frauen, die sich gut verstanden miteinander, sie hatten ein Leid, aber sie hatten bestimmt auch gute Sachen, die sie miteinander erlebt haben. Und so beschlossen sie sich einmal, diese Frauen, ein Picknick in einem schönen Park zu machen. So haben sie alle Vorbereitungen getroffen, schönes Essen vorbereitet oder gekauft, keine Ahnung, und sind in diesen Park gelaufen, auf einer schönen Wiese, die Vögel sangen und es war schönes Wetter, schöne Brise, warme Luft. Und so saßen sie dort und verbrachten Zeit miteinander. Und dann haben sie gehört, dass ein Passant vorbeigeht. Und sie fragten diesen Passanten, dass er ein Bild von ihnen macht. Und so stellten sie sich zusammen, zusammen ganz eng beieinander. Und der Mann schoss ein Bild. Und dann gab er ihnen die Kamera und ging weiter. Und dann überlegte sich der Mann, wozu brauchen die blinden Frauen ein Bild? Ja? Und dann ist ihm in den Kopf gekommen und er hat den Gedanken gehabt, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, hat Gott in uns eine Gabe hineingelegt, dass wir uns an den schönen Sachen, die anderen erlebt haben, freuen können. Und so hat er gedacht, wahrscheinlich werden die Frauen dieses Bild ausdrucken und die werden anderen Menschen dieses Bild zeigen und sie bitten zu beschreiben, was sie da sehen. Und diese Beschreibung wird sie daran erinnern, wie schön diese Zeit damals in diesem Park miteinander war. Und ich denke, diese Geschichten, dieses Abendmahl, das wir feiern, ist eine Erinnerung, wie schön diese Zeit damals zwischen Jesus und seinen Jüngern war. Und wie schön das sein wird, wenn wir mit ihm zusammen in der Zukunft das Abendmahl gemeinsam feiern werden. Und das ist eine Sehnsucht, die Jesus in uns wecken möchte. Thema Wiederkunft ist ein sehr umfassendes Thema und ich möchte heute das nicht über die Zeit sprengen. Es gibt mehrere Fragen, die mit diesem Thema konfrontiert werden. Zum Beispiel Thema wann. Wann ist es soweit? Wann wird Jesus kommen? Und ich denke, das ist die einfachste Frage, auf die jetzt ganz schnell eine Antwort geben kann. Die Bibel sagt bald, aber die Bibel sagt auch, keiner weiß genauen Zeitpunkt, wann es sein wird. Und daher habe ich diese Frage ganz schnell geantwortet. Wir wissen nicht den Zeitpunkt, aber wir wissen. Und je größer die Sehnsucht in uns ist, umso mehr freuen wir uns auf diese Zeit und umso schnell wird es für uns aus unserem Zeitgefühl vielleicht kommen. Dann gibt es auch noch natürlich die Frage, wozu? Wozu wird Jesus auf diese Erde kommen? Auch da gibt es unmissverständliche Sicht der Bibel, was die Bibel uns dazu sagt. Und im Johannesevangelium Kapitel 14 sagt Jesus zum Beispiel, ich werde von euch weggehen. Er sagt ganz klar, ich gehe bald weg. Aber seid nicht traurig, denn ich werde zurückkommen, um euch bei mir zu haben. Und das ist einer der wichtigsten Gründe, warum Jesus auf diese Erde kommen möchte, um uns zu sich zu nehmen. Noch ist es nicht so weit, dass er gekommen ist. Aber er möchte bald kommen, um uns zu sich zu nehmen, damit wir mit ihm die Ewigkeit verbringen können. Und so wird natürlich die Wiederkunft Jesu ein Ende dieser Welt legen. Und seine Kinder werden mit ihm sein und die Menschen, die Jesus nicht in ihr Leben einnehmen konnten, die werden dann für die Ewigkeit verloren gehen. Das sagt uns die Bibel auch unmissverständlich, ganz klar. Dann ist die Frage natürlich, wie wird Jesus kommen? Auch eine Frage, die viele Menschen interessiert. Und Jesus bei seiner Abschiedsrede, seiner Endzeitrede, hat ganz klar gesagt, Leute, es werden viele kommen, die werden behaupten, ich bin der Christus. Ihr müsst mir nachfolgen. Ja? Und Jesus sagt, ihr müsst da wissen, wie ich kommen werde. Jesus sagt, wenn jemand sagt, ich bin da in einem Zimmer oder ich bin in der Wüste, kommt mir nach, sagt, das sind falsche Propheten, das sind nicht die, die euch was Gutes wünschen. Ihr sagt, wenn ich kommen werde, wird mein Kommen so sein wie ein Blitz im Himmel, das von einem Ende bis zum anderen zu sehen ist. Und Jesus sagt, wenn ich kommen werde, dann wird der Erzengel mit seiner Stimme laut sagen und verkündigen, dass ich komme. Dann werden die Engel posaunen, also wir werden alles hören. Es wird nicht so irgendwo versteckt sein, sondern er wird für alle hörbar kommen, er wird auch für alle sichtbar kommen. Sogar heißt es, dass die Menschen, die ihn durchbohrt haben, die ihn umgebracht haben, die werden auch die Wiederkunft Jesu live erleben, die werden es sehen. Die werden auferstehen, um zu sehen, dass Jesus auf diese Erde kommt. Es wird jeder sehen, es wird jeder hören. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig zu wissen, dass Jesus für alle sichtbar, für alle hörbar und in eine Kraft kommt. Nicht wie ein Kind, wie beim ersten Mal in eine Familie irgendwo geboren wird oder so ganz plötzlich irgendwo erscheint, sondern er wird als König mit seiner ganzen Kraft kommen. Aber es gibt noch eine andere Frage, auf die jetzt ich mich konzentrieren möchte, und das ist die Frage, wie lebe ich, bevor Jesus kommt? Wie lebst du, bevor Jesus kommt? Das ist eine schwierige, eine herausfordernde Frage, aber für mich auch ganz wichtige Frage, denn davon hängt ab, ob ich mich auf die Wiederkunft Jesu freue oder ob ich das vielleicht auch versäumen werde, vielleicht auch gar nicht so wahrnehmen werde und vielleicht auch vom Glauben abfalle, ich weiß nicht. Aber die Frage, wie lebe ich, was für Gefühle habe ich in der Zeit, wenn Jesus nicht da ist? Und da möchte ich, da gibt es einige Stellen im Neuen Testament, da möchte ich mit euch Römerbrief Kapitel 13 lesen. Und das ist so, dass die ersten Christen, als Jesus weggegangen ist, Apostelgeschichte Kapitel 1 wird ganz klar gesagt, als die Jünger zuschauten, wie Jesus von ihnen wegging, kamen die Engel und sagten: Was schaut ihr, Männer? Jesus wird genauso von oben herniederkommen, so wie ihr ihn jetzt seht, werdet ihr ihn sehen, wenn er wiederkommt. Also er sagt, das ist ganz klar, er wird so kommen. Und die Jünger natürlich und viele Christen damals oder die ganze christliche Welt, die haben erwartet, dass Jesus bald wiederkommt. Es gab keinen Grund zu glauben, dass es lange Zeit dauern wird, sondern die hatten diese nahe Erwartung. Und übrigens, unsere Kirche, unsere weltweite Freikirche der Siebenten Tags Adventisten ist auch auf diesem Gedanken entstanden, dass die Menschen auf die nahe Wiederkunft von Jesus Christus warteten. Und so gab es viele Christen, die gesagt haben, wir konzentrieren uns jetzt darauf, dass Jesus bald wiederkommt. Die haben leider einen Fehler gemacht, dass sie versucht haben, diesen Zeitpunkt zu errechnen. Und das war der Fehler. Aber in der Lebenseinstellung oder ihrer Einstellung hatten sie recht gehabt. Jesus kommt bald. Und wir dürfen uns darauf freuen. Wir sollen uns darauf freuen und alles machen, damit wir ihn empfangen können als einen König, als die, die bereit sind. Und das ist die Frage, was ist Bereitschaft? Wie bereite ich mich darauf vor? Und meine These, bevor wir jetzt den Vers oder den Abschnitt aus dem Römerbrief lesen, so wie ich das verstehe, so wie ich das sehe, eine wartende Gemeinde oder ein wartender Christ ist eine liebende Gemeinde. Es ist ein liebender Christ, ein Christ, der dem anderen dient oder der anderen liebt. Und die ersten Christen haben sich natürlich die Frage auch gestellt, warum ist es noch nicht da? Und weil es sich jetzt verzögert, wie sollen wir damit umgehen? Ja? Und Petrus und Paulus trösten die Menschen und sagen, Leute, hebt eure Häupter auf und wartet auf den Messias, vergeudet keine Zeit. Und Paulus sagt auch ganz klar, und das gefällt mir so sehr, im Römerbrief, im Kapitel 13, ab Vers 8, da sagt er, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Paulus lebte genau wie die anderen Christen damals im Römischen Reich. Und es gab viele Sachen, die Christen oder viele Verpflichtungen, die normale Menschen machen mussten. Steuer zahlen zum Beispiel oder den König ehren und so weiter. Und Paulus sagt, alles was ihr machen müsst, auch wenn ihr Christen seid, auch wenn ihr darauf wartet, dass Herr bald kommt, müsst ihr die Sachen trotzdem machen. Seid keinem schuldig. Ja? Gebt alles, was ihr geben müsst. Sei es jetzt Steuer, irgendwelche Pflichten, auf die Arbeit gehen, egal. Ihr müsst das alles tun. Seid keinem schuldig. Aber in einer Sache seid ihr immer schuldig. Ihr seid immer verpflichtet zu einer Sache. Und zwar, euch untereinander zu lieben. Und dann erklärt er, was damit gemeint ist. Und du sagst, denn dies, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, du sollst nicht begehren. Und wenn ein anderes Gebot gibt, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ist das was Neues für euch? Ich denke, es ist nichts Neues. Habt ihr schon tausendmal gehört? Aber wisst ihr, was spannend ist? Was für mich sehr spannend ist? Vers 11. Und dies lasst uns tun, weil wir die Zeit kennen, dass die Stunde schon da ist, aufzustehen vom Schlaf, weil unsere Rettung jetzt näher ist, als da wir gläubig wurden. Paulus sagt, je näher die Wiederkunft Jesu ist, umso mehr müssen wir uns genau darauf konzentrieren, dass wir uns gegenseitig lieben. Dass wir alles Mögliche tun, um einander glücklich zu machen, um einander zu dienen. Und Paulus sagt, er nennt hier diese Gebote, oder zitiert diese Gebote von 10 Geboten, das zweite Teil vor allem, fast alle Gebote. Und er sagt, das ist die Erfüllung dieser Gebote, wenn ihr einander liebt. Leute, er sagt, es gibt jetzt keine Zeit zu verlieren, wir sollen alles dran setzen, uns gegenseitig zu lieben. Denn das ist unsere Aufgabe, unsere Verpflichtung. Ihr könnt alles andere vielleicht machen und zum Ende bringen, aber das könnt ihr nie zu Ende bringen. Das wird andauern, bis Jesus wiederkommt. Und eure Anstrengung, eure Verpflichtung, dem Nächsten zu lieben, eurem Bruder, eure Schwester, eure Nachbarn, eure Mitarbeiter zu lieben, bis Jesus wiederkommt. Und wir werden da niemals ein Level erreichen, wo wir sagen, das habe ich geschafft, sondern wir müssen immer dran wachsen. Oder wir sollen alles dran setzen, um das zu machen, um darin zu wachsen, das zu lernen. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe. herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anziehen die Waffen des Lichtes. Und das kann man natürlich definieren unterschiedlich, aber ich denke, in diesem Kontext ist es gerade gemeint, die Werke der Finsternis sind die Werke, wenn wir uns voneinander entfernen. Wenn wir den anderen so behandeln, dass ich den anderen vielleicht verletze, vielleicht ihm weh tue. Aber ich sage mal, wir sind da Menschen und wir haben Gott sei Dank auch Möglichkeit, uns zu versöhnen. Und gerade dieser Abendmahl ist so eine Möglichkeit, uns zu versöhnen. Uns wieder auf eine Augenhöhe zu begegnen, um uns gegenseitig zu lieben, zu unterstützen, Kraft zu geben. Und wisst ihr, noch ein Gedanke, als Jesus Christus seine Endzeitrede gehalten hat, so nennen wir das heute Endzeitrede, als er die Menschen gewarnt hat, dass falsche Propheten kommen werden, dass die Kriege zunehmen werden und so weiter, sagte er dann noch, wachet, seid immer auf der Hut. Und das ist die Frage, wie wachen wir? Und ich finde es spannend, dass Jesus da Menschen nicht in Unwissenheit lässt, sondern er erzählt dann vier Gleichnisse nach diesem Aufforderung zu wachen. Und er kennt diese Gleichnisse. Das erste Gleichnis handelt von einem treuen und von einem bösen Knecht. Und das andere Gleichnis handelt von 10 Jungfrauen. Und das dritte Gleichnis handelt von anvertrauten Talenten. Und das vierte Gleichnis handelt vom Endgericht, wo Jesus sagt, was ihr einem Menschen gemacht habt, ohne es zu wissen, zu trinken gegeben habt oder Kleidung gegeben habt oder sonst noch was, das habt ihr mir getan. Und drei Gleichnisse davor, drei von vier Gleichnissen handeln eigentlich von nichts anderem als meiner sozialen Verpflichtung meinem Nächsten gegenüber. Drei Gleichnisse handeln davor, was tust du, damit es deinem Nächsten gut geht. Und ein Gleichnis von den 10 Jungfrauen handelt davon, was tust du für deine Beziehung mit dem Herrn. Ich will jetzt nicht sagen, dass das eine wichtiger ist als das andere. Natürlich in den anderen Gleichnissen sehen wir auch gewisse Differenzen. Aber Gott sagt, das ist deine Verantwortung, das ist deine Verpflichtung, den anderen zu lieben wie dich selbst, wie du Gott liebst. Und du kannst an dem Nächsten selber sehen, wie du Gott liebst, wie sehr du den anderen, den Nächsten liebst. Und die Zeit erlaubt uns nicht, auf diese Gleichnisse detaillierter zu gehen, aber ihr könnt ihr zu Hause nachlesen und selber darüber nachzudenken. Und noch eine Sache, die mir ganz wichtig ist. In dem dritten Gleichnis von den anvertrauten Talenten handelt es auch davon, dass der Herr weggeht und die Talente seinen Knechten lässt, die sie einsetzen müssen, um die zu vervielfältigen. Und wir interpretieren ganz zu Recht dieses Gleichnis so, dass wir als Menschen Begabungen, Fähigkeiten, Talente haben. Und das ist auch ein trauriges Zeichen, ihr Lieben, wenn wir in der Angesicht der Erwartung des Herrn, dass er bald wiederkommt, uns bewusst auf die Dienste verzichten, wenn wir sagen, das möchte ich nicht tun. Oder mir ist die Zeit zu kostbar, die Zeit für die Gemeinde einzusetzen. Ich habe lieber für was anderes. Ich nehme mir diese Zeit für was anderes. Das zeigt auch meine Erwartung oder meine Vorbereitung auf die Zukunft des Herrn. Ich möchte hier auf keinen Fall Druck auf euch machen, aber ich möchte einfach zum Nachdenken geben, ihr Lieben. Und so eine Gemeinde lebt nur von dem Dienst der Menschen, die hier etwas machen wollen. Und das ist auch ein Zeichen dessen, ob ich auf den Herrn warte oder nicht warte. Und das ist meine Verpflichtung, das, was mir Herr anvertraut hat, in diese Gemeinde einzusetzen. Nicht nur in diese Gemeinde, sondern auch außerhalb der Gemeinde, wenn ihr andere Gaben habt, in verschiedenen Bereichen. Und so spielt dieser soziale Aspekt in der Erwartung, in diesem apokalyptischen Gedanken ganz, ganz große Rolle. Und auch der Aspekt, welche Gaben hast du, wie setzt du sie in der Gemeinde ein? Und auch der Aspekt, welche Beziehung stehe ich zu meinem Nächsten und auch zu meinem Herrn? Und ich wünsche euch, dass ihr zumindest bei diesem Abendmahl, das ist so wie eine, man spricht so von Burnout oder Prävention von Burnout, ja, dass wir als Christen nicht ausbrennen, dass dieses Abendmahl für uns wie eine Vorbeugung ist, damit wir diese Sehnsucht, damit wir diese Naherwartung nicht verlieren, damit wir uns freuen, an das erinnern, was der Herr für uns getan hat und uns darauf freuen, dass der Herr bald wiederkommen wird. Die wartende Gemeinde ist eine liebende Gemeinde. Bevor Jesus Christus den Jüngern diese Symbole ausgeteilt hat, hat er noch was Besonderes gemacht. Und ich möchte die Worte, bevor wir zu die Fußwaschung machen, möchte ich die Worte aus dem Johannesbrief vorlesen, oder einige Verse. Und da heißt es, dass Jesus vom Abendmahl aufstand, er legte sein Oberkleid ab, er nahm seinen Schurz oder einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr heißt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, das ihr tut, wie ich euch getan habe. Und das ist eine Einladung, Einladung vom Herrn Jesus persönlich, uns gegenseitig die Füße zu waschen. Und vielleicht hast du noch in deinem Kopf Gedanken, es ist in letzter Zeit nicht alles so blendend gelaufen. Vielleicht wurde ich verletzt, vielleicht habe ich jemanden zufällig verletzt. Es kann alles sein, Leute, wir sind Menschen. Aber Jesus lädt uns ganz bewusst dazu ein, weil er unsere Sünden, unsere menschlichen Fehler noch abwaschen möchte. Und ich lade euch ein, euch bewusst darauf einzulassen, auf dieses Abendmahl, auf diese Fußwaschung. Und wir als Freikirche des Siebenten Tags Adventisten praktizieren ein offenes Abendmahl. Jeder, der sein Leben bewusst dem Herrn übergeben hat, auch wenn du noch nicht getauft hast, wenn du noch nicht getauft bist, aber mit dem Herrn gehst und dich darauf vorbereitest, möchte ich dich einladen, an diesem Abendmahl teilzunehmen. Dich vom Herrn dienen lassen, auch dem anderen zu dienen und an diesem Fest, an diesem Feier, an der Erinnerung an die Zukunft und an die Gedanken in der Vergangenheit daran teilnehmen. Ihr Lieben, ich lade euch dazu ein und wünsche euch dabei Gottes reiche Segen.